Hallo zusammen, hier ist der blecherne Alex und das sind die Geräusche meiner Schmiede. Der donnernde Gasofen und das glühende Metall auf dem Amboss. Dieses Geräusch, das hören Schmiede seit Jahrtausenden. Es ist unverändert und wird sich auch niemals ändern und das ist auch gut so. Trotzdem gilt immer der Satz, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinen Podcast-Folgen. Euer blecherner Alex. Ja, hallo Leute, hier ist der blecherner Alex. Länger nichts von mir gehört, ne? Heute haben wir der 12. Februar haben wir heute. Und ich hocke hier in meiner Stube diesmal, ja, zwischen meinen Hunden. Ja, heute ist Weiberfasching. Ich hoffe, heute klingelt keiner. Weil, wenn nicht, muss ich zwischendurch mal Pause machen. Ihr wisst ja, hier ist nichts gestellt, sondern das Tagesgeschäft geht ja weiter, ja. Der heutige Podcast hat den Namen Handgeschmiedete Messer sind halt was Besonderes, ne? Aber wir fangen mal an mit einer Geschichte aus dem Dezember noch, ja. Also, wie soll man das sagen? Oder Januar. Aus dem Januar ist die Geschichte. Der Mädelskurs, ne? Die Vorgeschichte ist, 4 Männer waren da. Der Schwiegervater mit seinen 3 Schwiegersöhnen, ne? Haben sie Messer geschmiedet bei mir. Das Besondere daran ist, die Buben, die haben bis, also Freitag, Samstag war der Kurs. Und Donnerstagabend im Hotel haben sie erst erfahren, wo die Reise hingeht. Ne? Also er hat ihnen wirklich nichts verraten. Wirklich überhaupt nichts verraten. Und das Besondere daran ist, eine Woche später kommt dann die Frau von ihm mit den 3 Töchtern. Und die dürfen das natürlich nicht erfahren. Das heißt, die Männer dürfen ihre Messer ja nicht mitnehmen. Sonst könnten ja die Frauen das rauskriegen, ne? Also das ist schon eine besondere Geschichte. Das ist, typisch der blecherne Alex, ne? Der Kurs war super mit den Männern. War echt super gewesen. War eine super Truppe, ja? Und wir haben Outdoor-Messer gemacht und Küchenmesser aus historischem Stahl und so. Und dann habe ich danach noch mit den Männern ein Video gemacht. Da habe ich gesagt, hier, da können wir ja direkt ein Vergleichsvideo machen. Einen Tag mit den Männern. Und dann mit den Frauen die Woche drauf und so, ja. Und die Besonderheit, ich habe ja an dem Kurs, ja, vorher, ein paar Tage vorher, habe ich Hörgeräte gekriegt zum Testen, so Innenohrgeräte, ganz kleine. Und ich höre ja jetzt Sachen, die habe ich ja schon ewig immer gehört, ja. Ich höre Vögel auf einmal singen, ja. Ich höre meine Schuhsohle abrollen auf dem Asphalt und da muss ich mich tierisch dran gewöhnen, ja. Und da ist ja immer wichtig bei, gell? Oh, da ist ja wichtig, dass die Hörgeräte immer im Ohr sind, ja. Oh, ich war immer geneigt, die Dinger rauszunehmen, ne. Oh, das Amboss-Klingeln, ja. Und der Federhammer hier, die Schläge da drauf, du. Oh, aber echt, da hast du echt gedacht, oh, das ist echt heftig. Aber wie gesagt, geht weiter. Habe ich drin gelassen. Die Ohren haben gejuckt und alles im Kurs. Sagen sie was, der Schwiegervater hat schon immer gesagt, was machst du mal? Oh, sag ich habe da Hörgeräte drin und die jucken, ja. Sagt er, ja, das hat er auch schon mal gehört, aber da gewöhnt man sich dran, ne? Ja, und haben wir den Kurs so gemacht und das sind wundervolle Messer geworden. Und da haben wir dann dieses Video gemacht, wo wir dann eine Woche später dann noch ein Video mit den Mädels machen. Und die Messer haben dann wirklich ihre Messer hier gelassen. Ne, wir haben natürlich schön alles geguckt. Ich habe gezeigt, wie sie scharf halten und so weiter, wie man es immer bei mir macht. Ihr wisst ja, beim Blecher und Alex wird nichts hier, keine vorgefällten Klingenrohlinge und sowas. Sowas gibt es bei mir nicht. Nein, das gibt es bei mir nicht. Bei mir wird die Klinge von Hand in Form geschmiedet. Dann wird der Griff gefertigt und eine handgenähte Lederscheide gibt es auch dazu. Eben alles aus einer Hand. Wir lassen nichts irgendwo fertigen oder geben irgendwas aus der Hand. Wir können uns nur auf uns selber verlassen. Drum machen wir das so. Die Erfahrung hat gezeigt, wenn man sich auf andere verlässt, ist man oft verlassen. Drum muss man möglichst viel selber machen. Und so kann man auch sagen, dass man alles von Hand gemacht hat und alles ehrenvoll ist. Ja, die Woche ist vergangen und so. Und ich habe mir dann mal gucken, wenn die Mädels kommen, ob die Kerle dicht gehalten haben. Oh weh, habe ich mir gedacht. Ich habe immer zu Elke gesagt, meinst du, die haben dich gehalten? Sagst du, klar, haben die dich gehalten. Das heißt, du kennst Männer nicht, ne? Also ich aus meiner Erfahrung kann sagen, Männer sind die größten Drahtschreiber, ja? Wenn du willst, dass jeder erfährt, das erzählst irgendeinem Mann im Vertrauen, dann erfährt es jeder, ne? Mich persönlich nehme ich da aus, ja? Ich bin nicht wie alle Männer, wirklich. Das ist kein Spaß. Wenn ich dicht halte, dann halte ich dicht, ja? Wirklich. Da bin ich bekannt für. Das habe ich immer schon so gemacht. Naja, auf jeden Fall, die Woche ist vergangen wie im Flug. Wie im Flug ist es vergangen. Ich habe natürlich mein Tagesgeschäft gemacht, ne? Messer geschliffen, andere Schmiedekurse zwischendurch noch gemacht. So 3-4 Kurse pro Woche habe ich ja. Eine Woche 3, eine Woche 4. Ja, und der Rest mache ich Messer für den Shop, repariere Messer, wo hier sind, erneuere Griffe und was weiß ich alles, ja. Ja, und dann kamen die Mädels. Freitags morgens, das Auto fährt in den Hof, ja. Ich mache die Tür auf, steigen sie aus, ne? Schwiegervater war auch dabei. Ja, Schwiegervater war dabei, weil eine Tochter davon hat eine Krankheit, hat er gemeint, vielleicht muss er ein bisschen helfen und so, aber kommen wir später zu. Die Mädels sind ausgestiegen, ne, und haben wirklich nichts gewusst bis am Donnerstagabend. Also die Männer haben schon dicht gehalten. Und dann saßen hier die Mädels, ne? Und da habe ich den Mädels so erzählt und so. Und die Mama war schon ein bisschen skeptisch, weil sie wohl intern nicht wusste, ob sie es hinkriegt und so. Da sage ich, weißt du, Mädchen, das ist, da bei mir ist alles, kriegt das jeder hin. Hier haben Frauen und Männer, hier ist keiner besser, keiner schlechter. Frauen haben im Prinzip nur Vorteile gegenüber uns Männern, muss ich mal so sagen, ja. Sie stehen im Leben, sie sind tough, sie sind hart drauf und sie sind nicht mehr auf ihre Männer angewiesen wie früher. Und das merkt man auch, ja, das merkt man. Und ich finde das gut. Ich musste immer an meine starke Tante Lilo denken. Mensch, war das eine taffe Frau. Eine der ersten Frauen im Nachkriegsdeutschland mit dem Omnibusführerschein, ja. Omnibus gefahren, Busse gefahren, Taxenunternehmen gehabt. Ja, ein Boot gehabt an der Ostsee und so, waren wir auf der Fehmarn gewesen und so, richtig taffe Frau. Ne? Und so soll Mädels sein, richtig taff im Nehmen und hart sein, auch gegen sich selbst und durchhalten. Ja, und so sind die meisten Mädels, wo bei mir im Kurs sind. Und das stelle ich eben fest, das haben jetzt die fast 10 Jahre Kurs gezeigt, dass Frauen echt taff sind, echt taff. Ja, wirklich taff. Und die Mädels waren auch sehr taff. Und da haben wir erstmal so morgens haben wir gequatscht, ne? Was macht er für ein Messer und so. Ja, und da haben sie entschieden, ja, drei haben Outdoor-Messer gemacht und das eine Mädel hat Küchenmesser gemacht. Übrigens wie die Männer, ja. Und die, wo Küchenmesser gemacht hat, da hat auch der Mann Küchenmesser gemacht. Also ist schon manchmal vogelwild, ne? Gesucht und gefunden, sagt man da wohl, ne? Naja, gut, der Kurs hat angefangen, ne? Wie immer. Erstmal haben wir einen Griff ausgesucht, ja. Die Mädels haben alle einen Holzgriff genommen. Man kann natürlich bei mir auch Knochen nehmen oder auch Mammutknochen oder auch Rothirschgeweih oder was auch immer. Kann man nehmen. Ja, die Mädels haben Holz genommen und dann haben wir Stahlauswahl. Sag ich, Mädels, nehmt ihr herkömmlichen Stahl oder nehmt ihr historischen Stahl? Und die Mama hat immer schon erzählt, Familiengeschichte und so. Sie will gern was Historisches, an Erinnerungen an den Papa und so. Sag ich, ja gut, kein Problem, machen wir, ne? Und die Mädels haben auch was Historisches genommen, die drei Mädels. Und dann haben wir angefangen zu schmieden, ne? Und immer, wer schon mal bei mir war, weiß das, ne? Da muss ich konzentriert werden. Ich schreibe zwar immer im Internet, ich bin ja keine Spaßveranstaltung, ja. Aber bei mir darf natürlich gelacht werden und bei mir wird auch gelacht. Aber wenn es an Schmieden geht, dann ist folgendes Phase. Dann ist stillhalten, das machen, was ich sage, umsetzen und immer einatmen und ausatmen und sich nicht ablenken lassen und voll fokussiert sein. Denn bei mir ist ja wirklich so, man gibt einen Haufen Geld aus, um bei mir ein Messer zu machen. Dann kann man auch erwarten, dass man abends mit einem komplett fertigen Messer nach Hause geht, was man nutzen kann. Ich möchte doch niemals schlecht machen und so, ne? Aber ich kriege manchmal schon so Rohdinge zugeschickt, wo man woanders gemacht hat, wo sie nicht fertig geworden sind wegen der Zeit oder was auch immer. Ja? Kein Griff dran, kein nichts. Da sei, was ist das denn? Sag ich, mache ich einen Schmiedekurs oder mache ich keinen Schmiedekurs? Und wenn ich einen Schmiedekurs mache, muss ich das auch zu Ende machen. Und wenn ich das nicht kann, biete ich keinen Kurs an. Da muss ich erst so fit sein, dass ich das kann. Deswegen sage ich immer, wer was nicht richtig kann, der kann es anderen Leuten nicht beibringen. So, das ist schon mal Punkt, Fakt, ja. Na, auf jeden Fall, so läuft das aber bei mir nicht, ne? Also wir haben uns ans Klingenschmieden gegeben. Ich habe gesagt, einatmen, ausatmen, gehört wird nur auf mich. Zwischenrufe werden ignoriert von Leuten, die es noch nicht gemacht haben. Und dann geht's los. Einatmen, ausatmen, beim Küchenmesser noch 1, 2, 3, je nachdem wie breit die Klinge ist, können es auch 4 Schläge sein. Haben wir erstmal so ein aus Baustahl, haben wir erstmal so ein Rohling geschmiedet als Übung. Das ist bei mir in jedem Kurs so, müsst ihr wissen. Bevor wir die Klinge schmieden, wird erstmal aus Baustahl ein Probestück gefertigt, damit ihr erstmal wisst, was Phase ist. Damit ich sehe, wo eure Stärken und Schwächen sind. Das kann ich dann schon relativ schnell beurteilen, wo ich euch mehr oder weniger unterstützen muss. Und bei mir ist man ja mit der Klinge niemals am Bandschleifer, wie man das so oft sieht irgendwo, sondern bei mir wird die Klinge wirklich in Form geschmiedet. Nur ein kleiner Teil, die Schneide wird nachher geschliffen. Ansonsten seid ihr mit der Klinge beim Blecherherrn Alex im Schmiedekurs niemals am Bandschleifer, außer mit dem Holzgriff oder mit dem Geweihgriff oder was auch immer. Aber die Klinge wird wirklich von der Pike auf, von A bis Z in Form geschmiedet. Ja, und dann wird der Griff gefertigt und dann eine Lederscheide dazu. Und so kein Messer, was nicht fertig ist, verlässt meine Werkstatt mit euch, ne? Egal, wie lange das dauert. Na, auf jeden Fall, ich muss schon manchmal eingreifen, ne? Nehme ich mal die Hand und hämmer mal mit und so, sage mal hier, guck mal, der Winkel. Hammerstiel runter, Hammerstiel hoch. Ihr müsst ja bei mir immer verschiedene Winkel einhalten, ja? Wenn wir die Klinge ausschmieden oder wenn wir den Rücken gerade machen und den Erl ausschmieden, verschiedene Hammerwinkel. Immer selbe Stelle treffen. Immer, ich sage mal, der erste Schlag und der tausendste Schlag unterscheiden sich nicht von der Stärke, damit man nachher auch die Möglichkeit hat, nach dem Härten eine gerade Klinge zu haben. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel, bei mir ist so, wenn man in Form schmiedet und man schmiedet fester oder leichter, hat man unebene Klingen, dünnere und dickere Stellen. Beim Härten kühlt die dünnere Stelle schneller ab wie eine dicke und dann kann das Messer verziehen. Die, wo Messer in Form schleifen, das heißt überall schön, auf dem Bandschleifer ist alles schön Form machen, gibt es auch weniger Probleme beim Härten. Aber wenn du von Hand in Form schmiedest, musst du sehr, sehr genau arbeiten. Und es ist nicht das, was man immer im Fernsehen sieht, wo der Schmied einfach nur mit freiem Oberkörper am Feuer steht und draufhaut wie ein Berserker. Das ist Mythos. Der Schmied muss sehr viel Gefühl haben. Und er muss gucken, was er tut und muss Herr der Lage sein. Er muss Fehler erkennen und sofort beseitigen. Und er darf niemals zögern. So bin ich übrigens im Leben, so tick ich, ne? Nicht zögern, sondern machen. Wenn Fehler auftauchen, beim nächsten Mal einfach besser machen. Ja, das ist einfach so meine Art, immer schon gewesen. Und auf jeden Fall habe ich ab und zu mal eingegriffen, nur, und so. Und ich weiß schon, ich komme mit der linken Hand, wenn ich irgendwas zeige, schon immer in die Nähe des Hammers und so, ist aber noch nie was passiert. Aber diesmal schon. Ja, und da habe ich von der linken Hand den Ringfinger habe ich zwischen Voramboss und Hammer gebracht in der Kante und habe mir richtig zusammen mit dem Mädel draufgehauen. Die Mädels haben sofort gemerkt, oh, der Alex hat sich gerade fast auf die Zunge gebissen, ja. Und haben so, hast du weh getan? Da sage ich, da könnte aber jetzt von ausgehen. Das tut mir leid, sage ich, das brauche ich ja leid tun. Ich war das, nicht ihr. Das war nicht die Mädels schuld, das hätte auch bei jedem anderen passieren können. Ich habe mich eh schon gewundert, dass es so lange gedauert hat. Ja, ich denke mir oft, das ist immer gefährlich, ja, aber manchmal brauchst du einen Warnschuss, ja. Auf jeden Fall habe ich mir den Finger gehauen. Oh, und da wurde es mir schlecht. Ich habe mir am Finger gehauen, aber in der Achsel hat es mir wehgetan. Ganz komisch. Konnte ich mir heute erklären. Ne? Ich habe mir gedacht, irgendwie mit den Nerven muss ich haben. Irgendwie einen Nerv eingeklemmt oder was. Ja. Und dann habe ich kurz mit mir Zwiespalt gehabt. Habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Es hat wirklich höllisch wehgetan. Die Mädels haben es auch gemerkt. Aber wie gesagt, ich bin ja hier der Vorreiter im Kurs und ich lasse mir das nicht so anmerken, wenn es geht. Ja. Und hilft ja auch nichts. Vom Jammern wird es nicht besser. Wenn ich jetzt sage, au, 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 tut der Finger immer noch weh. Also Jammern ist nicht mein Ding. Kann ich auch jedem nur raten. Nicht immer jammern, sondern wenn du jammerst, auch Rücken, auch Schulter, musst du mal fragen, geht es dir danach besser, wenn du gejammert hast? Nee, geht es dir nicht besser. Hilft also nichts. Jammern hilft nichts. Einfach weitermachen. Und da habe ich mir kurz Zeit überlegt, setze ich mich kurz hin und versuche mich zu besinnen, weil mir war wirklich schlecht und ich habe gemerkt, der Kreislauf bei sie ist also doch fester angegangen. Und dann habe ich so gemacht, so gedacht, nein, ich ziehe jetzt einfach weiter durch, weil wenn ich mich jetzt hinsetze und der Filler schwingt an, ich habe auch gar nicht so großartig hingeguckt, dann mache ich jetzt einfach weiter und hoffe, dass die Schmerzen so einigermaßen erträglich sind. Und dann haben wir einfach weitergemacht. Und dann haben wir die, das war morgens um 9:30 Uhr, ja. Bis wir die vier Messer fertig hatten, also die Klingen fertig hatten und die Klingen gehärtet waren. Wenn die Klinge, also die Klinge wird ja geschmiedet, dann werden die Initialen eingehauen, dann wird der Griff aufgebrannt und dann wird die Klinge ausgerichtet und dann gehärtet. Und dann hoffe ich natürlich, dass alles schön gerade ist. Und als man damit fertig war mit den vier Messern, waren es 13:30 Uhr. Um 9:30 Uhr habe ich mir so auf den Finger gehauen. Und habe mir danach gleich so ein Fingerling drüber gemacht, damit ich nicht ständig hingucke. Ich habe aber gemerkt, mit dem Finger ist was nicht okay. Ich wusste bis dahin noch gar nicht, ist er vielleicht gebrochen? Oder habe ich mir einfach nur mordsgequetscht? Das weiß ich übrigens bis heute nicht. Naja, gut. Na, auf jeden Fall, 13:30 Uhr waren wir fertig. Da sage ich zu den Mädels, hier, wisst ihr was, jetzt geht aber schön hoch zu der Elke in die Küche. Da gibt es jetzt schön was zu picken, ne? Schön Mittagessen gibt es. Am ersten Tag im Viererkurs gibt es immer Semmel und am zweiten Tag gibt es Nudeln mit Salat und sowas. Ne? Also Quatsch, Nudelsalat und Würstchen oder Kartoffelsalat und Würstchen. Ne? Und die Mädels sagen, was machst du jetzt noch? Sag ich, bohre mir jetzt den Finger auf. Wahrscheinlich. Sagt die eine, ich bin Krankenschwester, soll ich dir helfen? Sag ich, Gott bewahre. Ja, also nicht, dass ich an Gott glauben würde, aber das sagt man halt so, ne? Sag ich, falls da was ist mit dem Finger, tue ich mir lieber selber weh und lass mir ungern von anderen wehtun. Und sag ich, du kannst mir glauben, dass ich schon so oft verletzt war in meinem Leben, dass ich das selber am besten kann. So gut kann mich auch kein Arzt behandeln, es sei denn, es ist was Drastisches. Aber wenn es einfach nur irgendwie eine Quetschung ist oder eine Wunde, kann mir auch kein Arzt besser helfen, wie ich das kann, weil ich bin schon ein Profi, was das betrifft. Und ist ja nicht das erste Mal. Da sagen sie, ja gut, wenn du eine halbe Stunde nicht da bist, dann kommen wir mal nach dir gucken. Sag ich, das könnt ihr machen. Und dann habe ich mir den Fingerling ausgezogen, denke ich mir, ach du liebe Scheiße, ne? Ach du liebe Scheiße, der Finger, der sah aus wie in so einem Comic. Da war hinten normal und vorne aufs Doppelte angeschwollen, ne? Und natürlich ein dicke, fette Bluterguss unterm Fingernagel. Da denke ich mir, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Na gut, hilft nichts, musst du aufbohren, ne? Der Druck muss raus. Der Druck muss raus, ja. Und wer schon mal hatte, weiß, wie das ist. Wenn du das nicht machst, dann verlierst du deinen Fingernagel. Dann schläfst du nachts nicht, dann hast du einfach einen riesen Scheiß, dann gehst du zum Doktor, dann kriegst du da Voltaren-Verband, bist dann schläfst die nächste Nacht auch nicht. Und ist immer die Erfahrung, der Druck muss raus. Also habe ich mir, bin da gut ausgerüstet. Ne? Früher hätte ich sowas von der Hand gemacht mit dem Bohrer. Heute habe ich mir natürlich einen schönen Bohrer genommen. 0,5er Bohrer, habe mir den schön glühend gemacht. Hab mir die Finger desinfiziert mit Sterilium und hast du nicht gesehen, den Bohrer noch fixiert, hab mir den in ein Schleifgerät eingespannt und hab mir ganz vorsichtig zwei Löcher, drei Löcher habe ich mir den Fingernagel gebohrt. Und dann kam das Blut rausgeschossen. Hier, ich glaube, einen halben Meter weit kam das Blut rausgeschossen. Und wisst ihr das, wenn der Schmerz nachlässt, oh, wenn der Schmerz nachlässt, oh, das ist sowas Herrliches, wenn der Schmerz nachlässt, ja. Dann sage ich, oh, das wäre jetzt eine gute Idee, das hätte ich schon viel früher machen sollen. In dem Moment, wo es passiert ist, wo ich draufgekommen habe, boah, da habe ich fast die Stift in der Hose gehabt. So hat es wehgetan. Ne? Und jetzt war der Schmerz weg. Und dann habe ich unten noch, als das erste Blut so geschossen ist, habe ich gedacht, okay, drücke ich unten noch den Finger ein bisschen rum, weil der war wirklich blitze, also der war geschwollen, wenn da eine Mücke reingestochen hätte, die hätte es einen Kilometer weiter weggeschossen. So viel Druck war bei mir im Finger, ne? Der hätte gleich die Rüssel abgerissen. Wenn da eine Mücke reingeschossen hätte, die hätte Rüssel abgerissen gehabt. So viel Druck hatte ich auf dem Finger, ja. Die hätten komplette Blutdurchschuss gehabt, hätte die. Na, auf jeden Fall habe ich ein bisschen rumgedrückt und da kam richtig Blut geschossen und so. Und dann habe ich mir das schön steril verbunden. So wie man es richtig macht, ja. Und dann habe ich gehofft, na gut, da war ja von innen Gegendruck, also konnten keine Bakterien reingehen, wie ein Rückschlagventil. Da ist der Gegendruck, was soll dann da reinkommen? Schön fest abgebunden und dann bin ich hoch. Und da sagt die Mama von den Mädels, du siehst schon gar nicht mehr so blass aus. Sag ich, mir geht es jetzt auch viel besser. Ja, und jetzt sage ich, jetzt wird gegessen. Du bist aber auch ein harter Hund, hat sie gesagt. Sag ich, nee, ich bin kein harter Hund. Das war richtig scheiße. Das war richtig scheiße. Viele hätten jetzt vielleicht gesagt, gut, gehe ich zum Arzt, lasse ich mich ein, zwei Wochen krank schreiben und so. Sag ich, weißt du, ich habe auch Verantwortung. Ich habe eine Verantwortung mir gegenüber, euch gegenüber. Sag ich, ihr habt Geld bezahlt, ja, ihr habt dafür Geld bezahlt und nicht wenig. Ihr habt ein Hotel und ihr habt das und dann kann ich halt einfach, wenn ich mir am Finger haue, jetzt einfach abbrechen. Das macht man nicht. Ich hätte auch mit dem gebrochenen Finger noch weitergemacht, wenn es irgendwie gegangen wäre, wäre halt abends in die Klinik oder so, ja. Das ist so meine Art. Hätte man einfach durchgezogen. Und dann haben wir schön gegessen und so, Mittag gegessen und danach haben wir schön die Griffe eingeklebt und so. Dann haben sie verschliffen und dann war ja der Tag beendet. Und dann sagt die Elke so, als sie dann so gegen 5:30 gefahren sind, kommen wir dann am nächsten Tag wieder zum Lederscheiden nähen und so. Und wie geht's dir? Sag ich, mir geht's das eigentlich ganz gut, aber morgen war es richtig scheiße. Da sagt sie, wieso hast du dich nicht mal hingesetzt oder so? Sag ich, weil wenn man zu viel nachdenkt über sowas, dann kommt man ins Grübeln, ja, dann merkt man erst so richtig, wie das wehtut und dann fängst du vielleicht gar nicht mehr an. Und drum habe ich einfach durchgezogen, weil das ist so meine Art. Durchziehen und immer weitermachen. Und fällt es noch so schwer, man muss immer weitermachen. Weißt du, ich habe ja auch ein künstliches Kniegelenk, ich hab schon mal die Schulter operiert, krieg schon mal den Ellenbogen und da war ich immer relativ schnell auf dem Damm wieder. Also manche Leute bleiben da 12 Wochen daheim, nach 6, 8 Wochen fange ich wieder an zu arbeiten. Das, weißt du, wenn es weh tut, auf dem Sofa, wenn es weh tut beim Laufen und wenn es weh tut beim Fernsehen. Wenn du keine Entzündung hast, dann kannst du auch arbeiten gehen. Weil wenn du einen Film angucken kannst, dich bald konzentrieren kannst, dann kannst du auch arbeiten gehen, im Büro und so weiter. Ich sage ja nicht als Handwerker, wenn du eine verbundene Hand hast, kannst du natürlich nicht arbeiten. Aber wenn du im Büro sitzt oder einen anderen Job hast, kannst du auch arbeiten gehen, wenn du ein bisschen Schmerzen in der Hand hast. Das ist ja kein Problem. Also wenn man voll konzentriert daheim einen Film gucken kann oder Spiele spielen kann, dann kann man auch arbeiten gehen. Das ist so meine Haltung. Was mich immer zum Beispiel komplett runtergeholt auf der Arbeit, das waren so Erkältungen. Oh, so Dreckserkältungen, die haben mich immer fertig gemacht. Ja, ich bin mal ein bisschen asthmatös. Ne? Also ich muss so ein Spray nehmen, schon seit über 20 Jahren. Morgens nehme ich den immer. Ein Hub, ne? Bis ich Cortison mit Bronchien erweitere. Ja. Wenn ich krank bin, nehme ich morgens zwei, abends zwei. Ansonsten ist das halt so, ja. Und da habe ich halt gelernt, immer weitermachen. Aber wie gesagt, so Erkältung, oh, die ziehe ich immer richtig runter. Auch jetzt, wo ich selbstständig bin. Früher als Angestellter habe ich gesagt, gut, bleibe ich mal einen Tag daheim oder so. Es geht jetzt ja nicht mehr. Die Leute kommen, die Arbeit muss trotzdem gemacht werden. Wenn ich nicht arbeite, verdiene ich ja kein Geld. Und so mache ich das heute. Heute geht es immer weiter, gell? Immer weiter. Und dann habe ich angefangen, habe ich ja mit den Mädels auch ein Video gemacht. Habe ich mit den Mädels auch ein Video gemacht, wie so der Kurs gelaufen ist und so. Und dann haben die Mädels so erzählt, haben so erzählt, wie sie den Kurs fanden, wie schön sie es bei mir fanden. Und das für mich natürlich immer eine Bestätigung. Ja. Und dann kam die Mama dran und hat so erzählt über ihren historischen Stahl und Erinnerungen an die Familie und hat dann so ein bisschen das Weinen angefangen. Ja, weil im Video dann. Ne? Und das ist so, die Emotionen kochen manchmal hoch. Ja. Die Messer, die mir macht, also ich sage mal, ganz hoher Prozentsatz bei mir macht Messer aus historischem Stahl. Stahl aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg oder auch Bundeswehr, weil ja viele eine Familiengeschichte haben. Ja? Der Opa ist im Krieg gewesen oder sogar noch der Vater im Krieg gewesen. Ja? Die Tante, die Großtante, der Uropa, die eine war beim Rote Kreuz, der eine war in Russland, der andere war in der Ardennen, der andere war auf Griechenland, was auch immer. Und hat es halt ein bisschen geweint wegen der Erinnerung und sage ich, das ist das, warum ich das mache. Es ist so wichtig, dass man darüber spricht, weil wenn man das Geschehene wieder vergisst, dann kann sowas wieder passieren. Das ist meine feste Überzeugung. Heute sagen viele Leute immer, ja gut, das ist ja lang genug geredet, ist ja lange her und so weiter. Sage ich, nein, die Zeitzeugen sterben weg und die Gefahr besteht, dass es wieder passiert. Wir haben gerade in Deutschland oder in ganz Europa eine Situation, die schon bedenkt ist. Also schon, ich habe jetzt keine Angst oder so, aber ich bin sauer. Ich bin richtig sauer, wie dumm manche Leute sind, dass sie immer nur an sich selber denken und nicht an den anderen und immer bei anderen vor der Haustür kehren und nicht bei sich selber. Immer bei anderen wird die Schuld gesucht. Sind es die Ausländer, sind es die Nachbarn? Bei sich selber sucht man nie. Dafür ist man dann so feige. Und das geht mir so richtig auf die Nüsse. Das muss ich echt sagen, ja. Aber da komme ich später noch zu. Auf jeden Fall war der Kurs zu Ende mit den Mädels. Wir haben da ein schönes Video gemacht, habe die Videos von den Männern und den Frauen zusammengeschnitten und habe schön auf YouTube gestellt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, geht ihr auf YouTube. Unter der Blechern Alex, da abonniert er meinen Kanal, aktiviert das Glöckchen, da könnt ihr auch mein Video podcasten, das alles finden und auch dieses Video mit Männern und Frauen, ja, auf YouTube, der Blechern Alex, da findet ihr das. Das ist immer wichtig, dass er mich unterstützt in den sozialen Medien, weil ich bin ein einzelner Handwerker, ich bin ja kein Discounter oder sowas mit zig Angestellten, sondern ich schmiede selber mir und die Elke hilft und wir machen die Kurse. Den Podcast mache ich, den Audio-Podcast wie hier oder den Videopodcast auf YouTube. Ja, da mache ich die ganze Werbung, die Internetseite, die Artikel hochstellen, das mache ich ja alles selber. Ja, ich mache das wirklich selber. Ich bin jetzt keine wie die anderen, wo da Angestellte für haben und so. Das wäre natürlich viel einfacher, aber ich mache das alles selber. In meinem Shop auf shop.messerschmiede.bayern findet ihr nur Sachen, die ich selber hergestellt habe. Bei mir gibt es keine Handelsware, wirklich. Keinerlei Handelsware, wie das bei anderen oft so ist, um das Geld reinzumachen, sondern wirklich alles, was ihr bei mir findet, ist eine reine Handarbeit. Und da komme ich auch zum Punkt. Ne? Ich mache ja diesen Audio-Podcast jetzt schon länger, schon die paar 30. Folge. Und dann habe ich mich letztes Jahr im November oder was weiß gar nicht mehr, ob es früher war, schon entschlossen, mal einen Videopodcast zu machen mit Leuten, wo hier waren im Kurs. Und mache jetzt Videopodcast auch. Na, mit Patrick und mit Paul habe ich einen gemacht und mit Marc und mit der Vanessa. Das ist eine Freundin von uns, eine Freundin der Familie, die ist Tätowiererin, bei der sind wir alle schon öfter tätowiert worden. Mit der habe ich den letzten Podcast gemacht und nächste Woche Dienstag mache ich hier mit ihr wieder ein. Dann sind wir wieder in meiner Werkstatt, da reden wir ein bisschen und so. Könnt ihr angucken. Auf YouTube geht ihr auf der Blechern Alex, da findet ihr auch meinen Podcast und so. Und ganz wichtig ist immer zu erwähnen, ob ihr ein Messer von mir kauft, ja, oder ob ihr eins in Auftrag gebt oder jemand beschenken wollt mit dem Gutschein. Ihr müsst immer wissen, was ich fertige, ist immer reine Handarbeit mit ehrenvollen Materialien. Messer von der Klinge, von der handgeschmiedeten Klinge, über den handgemachten Griff bis zur handgenähten Lederscheide. Alles aus unseren Händen, von der Elke und von mir. Niemand anders legt die Hand an. Und jetzt gehe ich mal weiter. Ne? Wir haben ja jetzt schon, jetzt bin ich schon im Januar, Leute. Ne? Ich bin jetzt im Januar. Ich bin jetzt sozusagen am 22. Januar. Schicksalstag, sage ich immer. Ne? Schicksalstag. Oh, weißt du, mein ganzes Leben lang habe ich schon mit den Zähnen, habe ich ein bisschen Ärger. Ja, ganze Leben nicht, aber mit 20 hat es so begonnen. Ja. Habe ich mit den Zähnen Ärger. Habe ich 1995, habe ich einen Backenzahn gezogen gekriegt und dann habe ich damals eine Brücke bekommen. Eine Brücke. In Schöningen, da habe ich mal gewohnt, in Niedersachsen. Das ist direkt an die Grenze zur ehemaligen DDR. Habe ich da eine Brücke gekriegt, war damals mordschmerzhaft. Kann ich mich bis heute, kann ich mich daran erinnern, wie schmerzhaft das war, ein paar Tage. Aber wie gesagt, jetzt war das Thema soweit. Meine ganzen Zähne sind so alle schon gefüllt, zigmal gefüllt, teilweise wurzelbehandelt, abgebrochen, gefüllt und so weiter. Und jetzt sind immer mehr Zähne abgebrochen. Stück vom Schneidezahn, Stück vom Backenzahn. Und irgendwann hat der Arzt gesagt, weißt du was, hier, da brauchen wir gar nicht mehr weitermachen, da musst du was machen. Sag ich, ja, was machen? Man ziehen oder was? Sagt, du spinnst wohl. Ja, du läufst selbst mit dem Vollgebiss rum, da geht der Knochen zurück und alles, bist doch zu jung für und immer besser erhalten, Zähne erhalten und irgendwie anders. Sag, was machen wir? Sagt er, da machen wir Kronen, machen wir da drauf. Sag, ach du liebe Scheiße, da müssen die abgeschliffen werden, oder? Sagt er, ja. Sag ich, wie viele? Sagt er, 8 Stück. Sag ich, geht's noch? Sag, wer soll denn das bezahlen? Sagt er, du? Ja, sag ich, das ist mir schon klar, ja. Sag ich, ja gut, aber das hilft ja nichts, ne? Hilft ja nichts. Ja. Das Einzige, was oben jetzt noch momentan original ist, sind meine 3 Goldzähne. Das sind ja nur 2 Zähne und in der Mitte ist eine Brücke. Ne? Aber ist ja kein Vernier oder sowas, sondern das ist wirklich massiv Gold, weil das wollte ich so haben. Weil erstmal sieht es geil aus, finde ich. Ja, ich finde das geil. Heute sehen alle so aus mit ihren Keramikzähnen, sehen alle aus. Unnatürlich, sage ich. Ich mache einen Goldzahn. Sag ich, mache ich Goldzahn, weil der erinnert mich jeden Tag daran, ich muss aufpassen auf meine Zähne. Jeden Tag sehe ich das und ich finde es trotzdem geil. Sag ich, aber 8 Zähne Gold kann ich mir nicht leisten. Dann machen wir Edelstahl mit Keramik. Sagt er, wieso willst du Edelstahl? Dann machen wir gleich Keramikkronen. Sag ich, nee. Ich habe da eine Krone 1995 machen lassen, eine Brücke, die ist ja immer noch drin. Sagt er, nee, das glaubt er nicht. Sag ich, doch, das ist die erste immer noch. Das glaubt er nicht. Naja, auf jeden Fall sagt er, die muss mit runter. Sag ich, wieso müssen die mit runter? Weil da bestimmt Karies drunter ist. Sag ich, gut, habe ich Angebot gekriegt und so weiter. Und dann haben wir am 22. Januar habe ich alle Zähne oben abgeschliffen gekriegt, die 8 Stück, ja. Und dann haben wir versucht, die Krone, die Brücke darunter zu machen. Ne? Über eine Stunde hat er rumgemacht, ne? Bis das Ding unten war. Und dann konnte ich mal kurz zwischenzeitlich reden und weil ich mal spülen musste, sage ich, seit 1995 habe ich immer Schiss gehabt, dass die mir mal runtergeht beim Weingummi essen und sowas. Ja. Wenn ich ja gewusst hätte, wie fest die ist, hätte ich ja noch ganz andere Sachen gegessen. Da sagte er, ja, das glaubt er, aber wenn du das gemacht hättest, wären alle Zähne jetzt ab. Zum Glück hast du dich wegen der Brücke geschont. Da sage ich, wieso haben wir die überhaupt drunter gemacht? Da sagt er, weil Karies drunter ist. Sag ich, ach, deswegen hat die immer so ein bisschen rumort wahrscheinlich. Sagt er, ja, genau. Sag ich, wenn die neuen Kronen, wo du machst, jetzt auch so lange halten, wenn die jetzt auch 3 Jahre halten, bis dahin bin ich ja abgenibbelt, bin ich Asche, ja, dann ist ja die Welt in Ordnung. Und da hat er gelacht und hat so gesagt, nee, wahrscheinlich nicht, weil die Klebstoffe, wo es früher gab, so, die darf man heute nicht mehr nehmen. Da sag ich, wie, die darf man nicht mehr nehmen? Das Ding hat jetzt 3 Jahre gehalten, was ist jetzt daran falsch? Da sagt er, ja, ist halt heute alles anders da wie früher. Sag ich, ja, ist halt der Mist, ja. Sag ich, das Ding hat 3 Jahre gehalten. Sagt er, er glaubt das ja mit 30 Jahren. Die älteste, wo er bisher gesehen hat, war 18 Jahre. Sag ich, definitiv ist die 30 Jahre alt. Er sagt, das ist ja schon der Hammer, dass die so lange gehalten hat. Sag ich, weißt du, damals, weiß ich noch, da hat man oben einen Abdruck genommen mit so einem Löffel. Da war ich noch, da hat die mir so weh getan. Und unten, da hat sie mir noch die Zunge auf dem Eckzahn so eingequetscht, ja, die blöden Nuss damals. Da hab ich, das weiß ich wie heute. Wie gestern weiß ich das. So weh hat das getan, ja. Sag ich, und dann hat man eine Woche später das Ding eingesetzt. Und du sagst mir jetzt 4 Wochen warten. Und ein Scan hat man gemacht, verschiedene Löffel. Und trotzdem hat der Biss nicht gepasst, dass ich ein paar Tage nochmal hin musste später. Ne? Muss man das nochmal machen. Die Leute waren früher nicht doof. Und der Witz ist, dann habe ich Provisorien gekriegt. Die habe ich ja immer noch an. Die habe ich jetzt immer noch an. 3 Wochen später habe ich immer noch Provisorien drin. Nächste Woche habe ich Anprobe mit den neuen Kronen. Und eine Woche später werden die verklebt. Also 5 Wochen. 30 Jahre nach meiner ersten Brücke warte ich jetzt 4 Wochen länger und kriege wahrscheinlich Kronen, wo nicht mehr 30 Jahre halten, weil es den Kleber nicht gibt. Also da fasse ich mir echt in den Kopf. Was ist bloß geworden? Ne? War das früher alles so schlecht? Nee, war es mit Sicherheit nicht. Das kann ja sein, dass man heute alles so ein bisschen schöner aussieht und so weiter. Aber was nützt einem das, wenn es nicht so lange hebt? Mensch, da könnte ich mich drüber aufregen, könnte ich mich da, ja. Da könnte ich mich richtig drüber aufregen, aber hilft ja nichts. Ein Tag nach der Abschleiferei von den Zähnen, ne? Hatte ich mit meinem Sohn besprochen. Mein Sohn ist ja vor ein paar Jahren ausgezogen, hat mit einem Kumpel zusammen eine WG gehabt und jetzt ist er mit der Freundin zusammengezogen. Da habe ich gesagt, ja gut, wenn du zusammenziehst mit der Freundin, muss ich natürlich helfen, ne? Ist ja klar. Ich sagte, nee, musst du nicht, sag ich, da bist du gerade gefragt. Ich helfe dir, ob du willst oder nicht. Sag ich, das ist meine Vaterpflicht. Die Pflicht des Vaters ist, den Kindern zu helfen, nach allen jeglichen Möglichkeiten, die du hast. Das musst du machen, meiner Ansicht nach. Für mich ist das ganz normal und überhaupt nicht diskutierbar. Sag ich, was, wie kann ich dir helfen? Sag ich miete ein Auto und dann, was möchtest du, dass ich, was ich mit dir mache? Sagt er, ihm wäre es am liebsten, wir räumen das Zimmer von der Freundin in Augsburg aus. Sag ich, wollen wir nicht deine Wohnung campen? Sagt er, nee, von, das Zimmer in Augsburg wäre ihm lieber. Da sage ich noch zu Elke, ja, die hat ja nur ein Zimmer, die wird ja nicht viel haben. Leute, haben wir die Rechnung ohne die Freundin gemacht, gell? Ich komme da an mit dem Junior, gell, haben wir Auto gemietet und der Witz ist noch, ne, Donnerstags die Zehen abgeschliffen kriegt, bis abends um 18 Uhr am Tisch gesessen dabei, auf dem Stuhl, ne? Donnerstag morgens Auto geholt und um 13 Uhr wollte ich mit dem Sohn losfahren und die Elke wollte auch noch mit. Dann habe ich gesagt, okay, vorher essen wir noch ein paar Pellkartoffeln und so, ne? Da esse ich Pellkartoffeln, da bricht mir das eine Provisorium rechts. Da sage ich, das gibt's ja nicht. Das Ding ist doch keine 12 Stunden drin, jetzt bricht das. Ich will doch jetzt umziehen. Und wir haben Freitag und ich wusste, wie weh das getan hat vor 30 Jahren, wenn die Zähne offen sind, wenn das Provisorium nicht richtig hält. Sag ich, jetzt muss ich auch noch zum Zahnarzt. Ne? Ach du liebe Scheiße. Ne? Dann bin ich zum Zahnarzt, Wut im Brand, ne? Ohne vorher anzurufen. Ne? Da sagt die, ja, da können wir jetzt nichts machen. Sag ich, wie, da könnt ihr jetzt nichts machen? Ich habe Umzug jetzt. Sag ich, habe mein Auto gemietet und ich muss jetzt umziehen und ich krieg Zahnweh. Sag ich, jetzt wird aber sofort. 2 Minuten später saß ich auf dem Sessel, haben sie das Ding geflickt, provisorisch, ja. Sind wir umgezogen. Also, weißt du, wenn ich böse werde, werde ich aber auch böse, ja. Also wenn einer seine Arbeit nicht richtig macht, dann werde ich auch richtig böse. Aber richtig, ja. Also was ich am schlimmsten finde, wenn man, oh, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Wisst ihr alle, also alle, wo sowas schon hatten, wissen, wie es mir ging. Also alle, wo schon Probleme mit den Zähnen hatten, wussten, warum ich bockert bin, ja. Na, auf jeden Fall haben wir umgezogen, sind wir nach Augsburg. Da gehen wir da hoch, sagen im zweiten Stock, sag ich, ach du Liebscheiß, wie hat die das alles in das Zimmer reingebracht? Ja, die hat ja vorher eigene Wohnung gehabt und so, ja. Sag ich, das ist ja ein Haufen Zeug, ne? Der ganze Sprinter bis unter das Dach gerammelt voll, ja. Sag ich, na gut, hilft ja nichts, fangen wir an, ne? Und da wollte man eine rauchen und so, sag ich, nix, jetzt wird angefangen, weil du weißt ja nie, was ist. Heimweg, müssen noch nach Kempten, nach Kaufbeuren in die neue Wohnung und so, müssen wir alles ausladen und so. Haben wir oben alles abgebaut, runter in die Treppe, runter, ja, und dauernd die Zähne rummort. Ich habe ja schon abends eine 600er Ibo, morgens eine 600er Ibo noch, also ich war ein bisschen rammdösiger auch, ja. Trotzdem hat es trotzdem ein bisschen wehgetan und ich habe immer Schiss gehabt, dass nochmal was mit dem Provisorium ist, weil dann haben wir ja Wochenende, wo wieder kein Zahnarzt greifbar sind und ich Samstag schon wieder kurz, ne. Oh, und jetzt denkst du, jetzt habe ich mich damals so verrückt gemacht, jetzt habe ich schon 3 Wochen und habe sie noch 2, muss man mal vorstellen, ne, so ein Scheiß. Na, auf jeden Fall haben wir das, den ganzen Sprinter vollgeladen und so. Und dann sind wir nach Kempten. Nach Kaufbeuren, in die Wohnung vom Junior und der Freundin. Ne? Da sage ich, das Gute ist ja, dass ihr einen Aufzug habt. Wisst ihr, was dann war? Aufzug kaputt. Der Aufzug kaputt. Sag ich, das gibt's ja jetzt nicht. Ne? Der Aufzug kaputt. Sag ich, aber da sagt der Papa, das muss eher alles in den Keller. Sag ich, wieso darf das denn in die Wohnung? Weil wir noch keinen Schlüssel haben. Sag ich, ich denke, die Wohnung ist leer, aber wir haben noch keinen Schlüssel. Sag ich, wäre vom Vermieter nett gewesen, einfach mal trotzdem reinstellen zu dürfen. Ihr wohnt ja nur da, als wenn da nur die Möbel drin standen. Mein Gott, eine Woche später zieht ihr ein. Na gut, wollten sie nicht. Haben wir alles in den Keller eingeladen. Und dann war ich am nächsten Tag schon wieder im Kurs gestanden. Haben wir Kurs gemacht, ja. Ich hatte auch keinen Muskelkater und nichts, ne. Muskelkater und nichts, also meiner Frau und so hat alles wehgetan, ne. Sag ich, ich hatte nichts. Da siehst du mal, wie ich im Saft stehe. Ne? So Zähne werfen mich zurück, eine Erkältung wirft zurück, aber körperlich arbeiten kann ich wie ein Großer hier. Da bin ich ganz groß drin. Da kenne ich nichts. Ne? Der Kurs runtergerissen und so. Und dann habe ich nur weiche Sachen gegessen die ganze Zeit. Ne? Wenn ich mir denke, am ersten Tag ist mir schon das Provisorium bei einer Pellkartoffel gegessen. Sag ich, was soll denn da erstmal ein Brot passieren? Da habe ich angefangen, nur weich zu essen. Joghurt und Hummus und was weiß ich alles. Ja? Und dann ging die Woche so weiter. Kurse gemacht. Und dann haben wir gesagt, ich habe ja deinen Geburtstag, ja, 51. Geburtstag, am Wochenende drauf, am 1. Februar habe ich ja Geburtstag. Und da haben wir schon länger geplant, fahren wir nach Wien und dann sind wir auch nach Wien mit dem Zug. Samstagmorgen 5:30 sind wir hier los, hier mit dem Zug nach Wien. Mit dem Fernzug Richtung Ungarn und dann waren wir um 11.30 Uhr in Wien. Und das war nicht so geil, ja. Weil in Wien, also in Österreich, alles auf die Minute getaktet. Da wartet kein Zug, nichts, da geht es einfach weiter. Die Tour wird nach einer Minute geschlossen, fertig. Und ein schönes Restaurant, habe ich schon schöne Gulaschsuppe gegessen und so. Und dann sind wir in Wien angekommen. Und dann sind wir erstmal so, haben wir ins Bahnhof Schließfach erstmal die Klamotten gepackt und so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ach, jetzt bin ich in Wien, ne, und habe die scheiß Professorin drin und kann nichts Gescheites essen. Ja. Da habe ich schon überall Würstelwagen gesehen. Sag ich, oh, ich kann kein Würstel essen. Ja. Da sagt der Elke, ess doch einfach ein Würstel. Da sage ich, meinst du, ich habe jetzt noch Bock, hier in Wien zum Zahnarzt zu gehen? Ne? Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Da esse ich lieber 3 Tage jetzt Hummus. Ja, aber da, wisst ihr, was ich meine? Also, ich keinen Bock, dass mir in Wien das Professorium kaputt geht und so. Ja, auf jeden Fall habe ich mir in Wien erstmal schön Zigarre gekauft. Habe ich ja letztes Jahr mit angefangen. Ich habe ja vor 2,5 Jahren aufgehört zu rauchen, weil ich hatte heftige Lungenembolie und das habe ich als Anlass genommen, aufhören zu rauchen. Habe ich einen richtigen Schlag weggekriegt bis heute. Ja, aber eher geistig, ne? Körperlich bin ich voll da. Aber ich denke oft noch dran. An die Lungenembolie muss ich oft denken. Das habe ich ein bisschen zurückgeworfen, mental auch. Ja, habe ich schwer mit zu kämpfen gehabt. Aber habe ich letztes Jahr angefangen, abends zu meine Zigarre wird schon gehen. Ne? Und dann sind wir Vierjacker gefahren. Mit der Kutsche durch Wien. Na, erst wollte die Family wollten nicht. Da sage ich, Leute, wir sind jetzt in Wien. Ja, klar, klar, fahren wir mit der Kutsche. Ich fahre doch nicht nach Wien und laufe alles zu Fuß. Na, jetzt sind wir Kutsche gefahren. Das Coole ist, wenn du sowas machst, so ein Touristending, dann kriegst du alles mit, was dir ja normal mitgehen. Und dann kriegst du was mit, wo du sagst, okay, da könnte man ja nachher hinlaufen und so. Und haben wir Kutschfahrt gemacht. Die Kutsche war auch echt nett, hat viel erzählt und haben wir ein bisschen was erfahren, wo wir da hingehen. Und dann hat er gesagt, da ist ein super Café, da gibt es den besten Apfelstrudel in Wien. Ja, Café Korb, ja. Café Korb in Wien, kann ich nur empfehlen. Sind wir später hin, haben wir einen Apfelstrudel gegessen. Na, später sind wir nicht hin. Falsch, ne? Am nächsten Morgen haben wir da gefrühstückt. Nee, auch falsch. Na, ist ja wurscht. Ja, schon wieder lange her, ne? Ich bin ein alter Mann, ne? So, ja, jetzt da weiß ich es. Ne? Samstag sind wir angekommen und am Sonntag hatte ich ja mit einer ausgemacht, wer mal tätowiert an meinem Geburtstag. An meinem Geburtstag sind wir alle drei tätowiert worden. Die Tochter, die Frau und ich. Von der Mädel, wo mit ihrem Vater mal hier im Kurs war. Jetzt im Mai kommt sie wieder oder im März, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dann war der Sonntag schon gegessen, weil das waren 7 Stunden, waren wir da gesessen und so. Und dann waren wir abends noch was essen und dann waren wir im Hotel. Und am nächsten Morgen, um Montag, sind wir morgens in dem Café Korb, haben wir Apfelstrudel gegessen. Hier, der war super, der Apfelstrudel. Dann haben wir die Gegend erkundet, ne? Also anguckt, in den Unterwelten waren wir drin, auch wunderschön. Die Unterwelten in Wien ist immer, also war so wirklich super. Es war halt arschkalt in Wien, wie so ein Kamin hat es da durchgezogen, ja. Und haben wir gesagt, hier, weißt du was, ich kann ja eh nichts Festes essen, ne? Da gehen wir mittags nochmal hin und essen noch einen Kaiserschmarrn, ja. Da sage ich, ja gut, machen wir. Und hier, Töchterchen und Liebe, haben wir einen Haufen Vintage-Laden abgeklappert. Ne? Ist ja nicht nur bei uns mit dem Vintage-Laden, ist auch in Österreich. Coole Sachen hat sie gefunden, Kaschmirmantel und so, ja. Ich habe auch ein paar schöne Sachen gefunden in so einem alten Kuriositätenladen. Habe ich ganz viele alte Schneckengehäuse hier, so aus dem Meer, aus dem Ozean, habe ich mitgenommen. Habe gesagt, das könnte schöne Kettenanhänger irgendwann mal geben, wenn ich mal Zeit habe. Oh, und da waren wir mittags der Kaiserschmarrn, also mittags waren wir im Orient-Café. Da habe ich Hummus gegessen. Der Hummus war so gut, habe ich mir dreimal, habe ich mir noch nachbestellt. So gut war der Hummus, ne? Und ich habe mir gedacht, jetzt schönes Peterbrot dabei, aber ich habe es mich nicht getraut. Ich habe es mich echt nicht getraut. Sag ich, und wir wollen ja mittags noch ins Café Korb. Ja, haben wir auch gemacht, haben wir noch den Kaiserschmarrn gegessen. Der Kaiserschmarrn haben wir uns trotzdem reingehauen. Da sagen wir dreimal den Kaiserschmarrn. Da sagt er, ist das doch ernst? Das ist immer große Portion. Da sage ich, wir sind ja auch große Kerle. Und Mädels, die Portion war so groß, haben wir natürlich einen Haufen einpacken lassen, mitgenommen ins Hotel. Am nächsten Tag war ja dann Abreise. Ja, Abreise war, da sind wir morgens so an den Bahnhof gelaufen, haben da schön gefrühstückt und dann sind wir schön heimgefahren. Und auf der Heimfahrt, stell dir vor, ich esse Bulgursalat, was passiert? Ein großes Knack und schon wieder das rechte Professorium kaputt. Sag ich jetzt, ist aber der Arsch ab, du. Jetzt ist aber echt der Arsch ab. Da habe ich eine E-Mail geschrieben an die Zahnarztpraxis, habe ich gesagt, hier, wenn ich jetzt alle 3 Tage kommen muss, den Professorin richten, der wäre schon mal böse, ja. Aber echt, ich habe jetzt nur Brei gegessen und trotzdem ist der scheiß Professorin schon wieder kaputt. Ja, hat aber nicht wehgetan. Ja, es war scheinbar noch dicht, es hat nur ein kleines Stück abgebrochen. Habe ich dir eine E-Mail geschrieben, na gut, konnte ich mir das gleich kommen. Habe ich gleich gesagt, weißt du, ich bin jetzt langsam leid mit den Schmerzen, ich will eine Betäubung vorher haben, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, weil das tut ja weh. Muss das runter, da muss trocken geblasen werden, sauber gemacht werden die Zähne. Die Zähne sind abgeschliffen und so. Ah, gut, habe ich Betäubung gekriegt, war die Sache wieder erledigt. Ne? Am nächsten Tag hatten wir schon wieder einen Kurs. Also Dienstag heimgekommen von Wien, dann war ich mittags beim Zahnarzt, Mittwochskurs. War ein super Kurs gewesen. Mitten in der Mittagspause im Kurs sagt die Elke, ach, übrigens hat der Zahnarzt angerufen. Du musst doch mal hinkommen, der Biss passt nicht. Sag ich, wie, der Biss passt nicht? Ja, die müssen aber einen Abdruck machen. Da habe ich da angerufen, sage ich, sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Sagt er, ja, das Labor braucht noch mal ein bisschen und so. Sagt er, wisst ihr eigentlich, dass das jedes Mal wehtut? Die Provisorien runter, dann das Zeug von den Zähnen abkratzen, Trockenblasen, da gehst du jedes Mal in die Decke. Sag ich, das macht der mir nur mit Betäubung. Sag ich, ich habe doch erzählt, die vor 30 Jahren, diese Brücke, ja. Einmal Abdruck oben, einmal Abdruck unten. Kein Scannen wie heute und alles Mögliche und vermessen und hast du nicht gesehen, sondern passt einfach eine Woche später. Ganz einfach. Und hat 30 Jahre gehalten. War ich sowas von sauer, ja. Na gut, und dann hat man wieder Kurse und so weiter, ne. Und jetzt sitze ich da, ne. Selbst jetzt merke ich die Zähne, ja, weil das ist einfach nicht so angenehm. Was mir an Österreich so super gefallen hat, ist dieses Ausgeglichene. Ja. Ich meine, wir waren natürlich auf Urlaub und sind alle, haben ein bisschen die Blümchenbrille auf. Ne. Was mir aber aufgefallen ist, du kommst nach Wien rein und sofort ist mir eingefallen, die ganzen Cafés draußen, war ja arschkalt, alle voll beheizt, überall Mordstrahler und so und alle sitzen draußen, trinken Käffchen. Egal, was er trinkt, ob ein Brauner, ob ein Verlängerter, ob was auch immer, ja. Ich habe immer einen Einspeller getrunken, schönen Kaffee mit Schuss, ne. Und dann rauchen die da und super, sage ich. Da habe ich mich auch öfter mit der Familie hingesetzt. Elke hat eine Zigarette geraucht, Töchterchen hat einen Tee getrunken, ich einen Einspänner, Zigarre dazu und da war die Welt in Ordnung. Und was in Österreich mir alles aufgefallen ist, wir fahren da los und alles ist pünktlich. Kaum bist du in Deutschland, Verspätung. Kaum bist du in Deutschland, hast du Verspätung. Ich weiß ja, woran das ist. Ja. Ich weiß noch, der Zahnarzt hat mir erzählt, der Zahnarzt ist ja 1996 nach Deutschland gekommen. Und da war es, sagt er, bei ihm war es früher so, wisst ihr, wie ich da drauf komme, ne? Weil als ich heimgekommen bin von Wien, musste ich ja gleich wieder zum Zahnarzt, ne? Und er sagt, Sie sind aber pünktlich, Herr Schmidt. Da sage ich ja, der Zug war auch pünktlich und so. Bis ich in Deutschland war, da haben wir dann 15 Minuten Verspätung gehabt. Da sagt er, als er 96 nach Deutschland gekommen ist, da kommt man sich auf Bus und Bahn komplett verlassen. Und da hat er als Beispiel genannt, wenn er früher mit dem 12-Uhr-Bus gefahren ist und seine Uhr hat 12 und 2 angezeigt, da hat er gewusst, seine Uhr muss nachgestellt werden, weil der Bus kam pünktlich. Und da kann ich mich auch dran erinnern. Und wenn ich heute so fahre, mit dem Bus und so oder mit dem Zug, dann höre ich immer, wir haben Verspätung, der Anschlusszug wartet. Der wartet auch. Sag ich, wenn immer jeder Zug warten muss, dann wundert mich das nicht, dass alle Verspätung haben. Das ist ja ein Rattenschwanz. Und dann frage ich mich, warum alle Viertelstunde in Zug fahren muss irgendwo hin. Da langt doch eine halbe oder dreiviertel Stunde, dann fährt er mal pünktlich los. Und dann bleibt auch kein Zug stehen, dann fährt er einfach durch. Ich weiß überhaupt nicht, was das Problem ist. Ich verstehe das nicht, ja. Vielleicht bin ich auch ein Landei und kapiere das alles nicht so richtig. Aber wenn ich so arbeiten würde wie manche Leute, dann hätte ich mich keine 10 Tage in meinem Job gehalten, dann wäre ich pleite, echt. Ob das manche Angestellte sind, wenn ich irgendwo hinkomme, auf der Ämter oder sonst was, mein Gott, sage ich, wenn ich manche Leute sehe bei der Arbeit, da kriege ich echt einen Föhn. Gejammert wird immer, die Rechte kennt man alle, aber die Pflichten, die kennen die wenigsten mittlerweile. Das geht mir richtig auf die Nüsse. Also das, da muss ich sagen, das verstehe ich nicht, dass immer so viel gejammert wird und anstatt man einfach mal die Beine in die Hände nimmt und einfach mal losmacht, ja. Das verstehe ich nicht. Ja, aber jetzt kommen wir wieder zu dem Messer. Ne? Sonst reg ich mich wieder auf. Ohne aufregen will ich mich ja nicht. Ich bin gerade allein daheim, ich habe heute sturmfrei. Ja? Meine Frau ist am Weiberfasching und ich hocke hier mit meinen Hunden. Und nachher, wenn ich hier mit fertig bin mit dem Podcast, gehe ich auch schön mit den Hunden spazieren. Und dann, wenn ich heimkomme, trinke ich mir schön Kaffee mit Schuss, ja. Und dann lasse ich den Abend ausklingen. Ja, morgen, Freitag, Samstag haben wir wieder einen 3-Personen-Kurs und so weiter. Und was ich noch sagen wollte, was ja bei mir immer so ein Thema ist, sind meine Messer aus alten Bajonetten. Ich mache ja so gerne, das ist meine Lieblingsarbeit, ne? Alte Bodenfund-Bajonette aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg umarbeiten als Outdoor-Messer. Das heißt, der verrottete Teil wird weggeschnitten. Das Messer wird gekürzt, wenn es ein Outdoor-Messer ist, auf unter 12 cm. Damit man es führen darf, dann wird die Klinge wieder ausgeschmiedet, wird verändert, dann wird das Messer komplettiert und eine Lederscheide zugefertigt. Und dann habe ich letztens ein schönes YouTube-Video gemacht, weil ich hatte einen ganz krassen Bodenfund. Und das war nachher ein wirklich sehr gelungenes Messer. Ich habe auch nicht die originalen Griffschalen verwendet, sondern wenn die originalen Griffschalen nicht mehr zu gebrauchen sind, mache ich einfach neu aus Holz. Ich versuche jetzt nichts, irgendwie Replika und sowas zu machen. Mit sowas arbeite ich nicht. Ich arbeite nicht mit Replika, sondern ich arbeite nur original. Und wenn das Original halt nicht mehr geht, fertige ich neu. Aber ich lasse nichts irgendwo im 3D-Drucker fertigen. Das entspricht nicht meinem Geschäftssinn. Mag ich nicht. Und dann habe ich das ein wirklich sehr schönes Messer gemacht und habe gedacht, das ist so lohnenswert, darüber mache ich ein Video und stelle das auf YouTube und so. Und dann habe ich wieder Kommentare gekriegt, oh, was ein Frevel, das Artefakt zu verschandeln. Und dann einer war zum Beispiel, jeder Deutsche sollte sowas haben. Oh, und das sind immer diese Kommentare. Ich weiß nicht, es ist immer, ich bin ja zwiegespalten. Du könntest Kommentare deaktivieren, aber du kriegst natürlich auch die netten Kommentare, darauf willst du auch nicht verzichten. Aber du kriegst halt auch die von den Dummbeuteln. Und das sind so 100% Männer, wo sowas machen, Frauen machen sowas nicht. Und dann schreiben sie, jeder Deutsche sollte eins haben. Und dann schreiben sie, ja, warum denn? Warum soll denn jeder Deutsche eins haben? Dann antworten sie nicht drauf. Das sind einfach so Leute, wo mein Sohn sagt immer, Hauptsache das Maul wackelt. Hauptsache mal irgendwas geschrieben, ohne nachzudenken. Einfach ohne nachzudenken. Der Grund, warum ich solche Messer aus so Bajonetten mache, ist, weil es einfach mein Arbeiten ist. Gegen das Vergessen, dem Grauen, das einst daraus entsprang. Wisst ihr, nicht jeder muss meine Meinung teilen. Aber es ist so, wenn du diese, das ist ein Teil unserer Geschichte. Ja? Und wenn du so ein Messer hast, dann können daraus Gespräche entstehen. Negativ wie positiv, sondern ich könnte deine Freunde oder Bekannte, Verwandtschaft können fragen, was hast du denn da für ein Messer? Dann kannst du sagen, das ist ein Bajonett aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dann können Gespräche entstehen. Und so geht Geschichte weniger schnell verloren. Das ist meine feste Überzeugung. So lebt Geschichte weiter. Ich mache das aber nicht, um irgendwelche Kriegsverherrlicher Spinner anzusprechen. Oder noch irgendwelche Faschisten. Ich bin so weit weg vom Faschismus, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ob der von rechts kommt oder von links kommt. Ich finde es einfach nur ekelhaft. Ich finde den linken Faschismus scheiße und ich finde den rechten Faschismus scheiße. Was mich aber immer so stört, dass die Rechten, das macht mir ein bisschen Angst. Die haben daraus gelernt, dass man mit Gewalt und so weiter nichts erreicht. Sie haben daraus gelernt. Wohingegen man oft im Fernsehen sieht, wenn irgendwelche Autos irgendwo angezündet werden oder irgendwelche Schlägereien sowas sind, geht das oft von dem linken Faschismus aus. Die Rechten haben aber gelernt. Ich will jetzt nicht abstreiten, dass es auch rechte Gewalt gibt. Aber ich habe viele Polizisten im Kurs und die sagen immer, wir haben momentan mehr Probleme mit der Linksgewalt. Die Rechten haben dazugelernt. Jetzt müssten die Linken auch noch dazulernen. Am besten würden sich beide Lager, beide faschistischen Lager oder diese Links- und Rechtsextremen einfach auflösen. Das wäre mir am liebsten. Das wäre mir am liebsten, weil ich habe sie beide dick. Ja, ich finde es so ekelhaft. Ja. Ich finde es zum Beispiel ekelhaft, wenn ein Linksfaschist mit einem Stein auf eine Demonstration geht, um den zu schmeißen. Weißt du, man kann ihm noch nichts nachweisen. Und für mich ist das Vorsatz. Er nimmt eine schwere Verletzung oder den Tod von einem Polizisten oder von der Polizistin in Kauf. Und somit ist es für mich Vorsatz und er gehört in den Knast. Und genauso ist es bei den Rechten auch. Ich möchte nicht das eine oder andere besser oder schlechter reden. Ich bin auf jeden Fall ganz weit weg von Faschismus, ob er von rechts oder von links kommt. Und ich habe schon ein Problem damit, dass nur noch von links und rechts geredet wird. Weil was ist mit dem dazwischen? Zum Beispiel ich bin dazwischen. Ich persönlich bin schon ein Mensch, wo für Abschiebung ist von Straftätern. Ich rede ausdrücklich, nicht, dass mir jemand was in den Mund legen will, weil er was Schlechtes hören will. Ich rede hier von Straftätern, die uns als Deutschland nicht akzeptieren und mit Füßen auf uns rumdrehen. Davon rede ich. Und wenn du zum Beispiel im Ausland eine Straftat machst, ja, dann hast du da einfach nichts verloren. Und ich finde halt auch, ich habe auch viele türkische Freunde früher gehabt, albanische Freunde, jugoslawische Freunde, die haben sich bei uns integriert und sie waren meine Freunde. Und deswegen habe ich damit auch kein Problem. Wer das aber nicht möchte, der soll hier auch nicht sein. Das ist meine feste Haltung. Und deswegen bin ich aber nicht rechts. Das ist mein gesunder Menschenverstand. Ich bin Familienvater und ich möchte, dass meinen Kindern später mal genauso gut geht wie mir. Ich lebe ja hier im gelobten Land im Allgäu. Wir haben überhaupt keine Probleme, ja. Ich meine, es kann schon sein, dass es in den Großstädten ganz anders aussieht. Ja? Aber ich habe mir mein Leben so ausgesucht, wie ich hier lebe. Und für mich ist mein Leben so okay, wie ich lebe. Und die politische Lage, die regt mich natürlich schon mächtig auf. Weil wir nicht mehr in der Lage sind, ganz große Teile sind nicht mehr in der Lage zu diskutieren, weil jeder andere, wo eine andere Meinung hat, sofort ein Vollidiot ist. Dann ist er rechts oder links. Aber ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin ein Mensch. Mit Glücksgefühlen, mit Not manchmal, ja, mit der manchmal psychisch leidet, der manchmal ein Hochgefühl hat. Und ich möchte einfach, dass es den Leuten gut geht. Ich lebe mein Leben so, dass ich versuche, niemandem auf die Füße zu treten. Und ich höre das bei mir in den Kursen, das ist oft so, dass die letzten Jahre fällt mir auf, dass immer mehr geschimpft wird. Und es geht uns aber allen gut. Die Gehälter sind auf hohem Niveau wie nie. Ja? Man verdient so viel wie nie, aber man jammert immer mehr. Und ich sehe halt Parallelen zu dem Dritten Reich früher. Da gab es auch so viel Verdruss von den Leuten. Dann gab es so viele einzelne Parteien, wo alle meinen, sie wüssten irgendwas besser. Und dann gab es nur noch so Minderheitsregierungen, dann konnte keiner mehr was entscheiden und dann hat einer die Möglichkeit gehabt, durchzustarten. Und dann wissen wir doch alle, was daraus passiert ist. Das sollte uns allen zu denken geben. Ja, ich kann natürlich immer sagen, wenn das angenommen auch ein Messermacher, der macht irgendwas und dann sage ich, das hat er falsch gemacht, das kann ich besser. Das steht mir aber gar nicht zu. Er macht sein Ding, ich mache mein Ding. Und in der Politik ist das manchmal auch. Die Politiker sagen was und dann sie fordern was und dann kommt von allen Seiten kommt Störfeuer. Ob die Leute Ahnung haben oder nicht, ja, es wird immer nur dagegen gesprochen. Und das führt dazu, dass eine Minderheit nach oben schießen kann, die dann keine Minderheit mehr ist. Ja? Ich weiß noch nicht, ob ich das so eng sehe, aber das ist mein persönliches Gefühl. Und die jungen Leute werden gut angehalten, meiner Erachtens ein bisschen offener zu sein. Sie meinen alle, sie wären so offen, sie sind das aber nicht. Sie diskutieren nicht mehr. Ich habe zum Beispiel ganz oft höre ich den Satz, du kannst da der ARD, den ZDF kannst du nicht mehr vertrauen, weil, sage ich ja, und kannst du Instagram komplett vertrauen oder kannst du YouTube vertrauen, du kannst niemandem komplett vertrauen, sondern man muss sich immer seine Meinung aus verschiedenen Medien machen und den gesunden Menschenverstand einschalten. Den gesunden Menschenverstand einschalten. Ja? Und darauf achten, dass keine Extremen regieren. Ob es Linksextreme sind, ob es Rechtsextreme sind. Es darf nicht passieren. Wir Deutschen müssen aufpassen, dass es nicht passiert. Und das ist ein Grund, warum ich mein Geschäft mache, warum ich Stahl aus historischem Messer mache, historische Messer mache und so weiter, weil das eben mein ganzes Leben ist. Das ist ja nicht irgendwas, was ich einfach mache, um Geld zu verdienen, sondern seit frühester Kindheit war das immer meine Hobbys. Das Dritte Reich und alles, was das umgibt, waren meine Hobbys aus meiner Familiengeschichte heraus. Ich habe zum Beispiel in der Familie einen Uropa gehabt. Der wurde von dem Uropa von der anderen Seite verhaftet, weil er Kommunist war. Ja? Und nach dem Krieg haben die beiden Kinder der beiden geheiratet, wo der eine den anderen verhaftet hat. Und die durften sich da nicht auf Familien feiern, gab es immer Ärger und so. Ne? Dann habe ich auf der väterlichen Seite, mein Uropa war ein Halbjude. Ja? Und der hat den Krieg überlebt, weil man auf ihn aufgepasst hat. Und deswegen habe ich angefangen, mich irgendwann mal damit zu beschäftigen. Und ich versuche immer nur damit zu reden, da wo ich mich auskenne. Da wo ich mich auskenne, da rede ich mit. Wo ich mich nicht auskenne, versuche ich Profis zu finden, die mir das beibringen können. Wenn ihr zum Beispiel guckt, die Rechten, die haben ihre Akademien und so weiter, ja. Und die schulen sich in wie man das macht. Und das ist brandgefährlich. Das ist wirklich brandgefährlich. Die sitzen heute im Fernsehen und sie erzählen oft Sachen, die du auch so findest, aber sie haben was dahinter stehen. Sie haben einen Plan. Und dann kommen zum Beispiel die Linksextremen und hauen dann drauf, ne? Und haben noch nicht geschnallt, dass die Rechtsextremen es kapiert haben, dass mit Gewalt nichts geht. Du musst die Menschen alle mitnehmen. Deswegen haben wir gerade so einen hohen Anteil. Da müssen wir echt aufpassen. Das ist meine feste Überzeugung. Ja, wir müssen mehr mit dem Herzen denken, nicht auf unseren Geldbündel immer, was die Politiker uns wegnehmen oder auch nicht, sondern wir müssen mit dem Herzen denken, auch wenn es persönlich mal wehtut, auch mal gegen den Strom schwimmen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Und deswegen, der blecherne Alex, ich stehe für authentisches Handwerk. Ich stehe für eine Gesinnung im Leben, dass man mit dem Herzen denkt, ja. Ja, und dass man immer gerade sich gerade macht und seine Überzeugung einsteht. Und wenn jemand Hilfe nötig hat, wenn du in deinen Augen denkst, er ist auf dem falschen Weg, so ist sie auf dem falschen Weg, hast immer die Aufgabe, ihr dabei zu helfen. Ja, und immer auf Menschen hören, die Profis sind, denn sie können uns immer helfen. Und ein letztes Thema ist noch zu den Messern. Ich bin ja immerhin Messer-Podcast, aber ein politischer Messer-Podcast. Ich bin ein politisch denkender Mensch. Ja, ich bin auch ein gerader Mensch und ich kann auch gut gegen den Strom schwimmen. Das mache ich mein Leben lang. Ich ecke mein Leben lang an. Ja, und ich bin Realist. Ja, und ich merke einfach, dass was passiert ist, was mir nicht gefällt die letzten Jahre, was rasanter geht wie früher. Bei meinen Messern muss ich sagen, meine tägliche Arbeit erfüllt mich einfach wahnsinnig, muss ich sagen. Ob ich jetzt diese Kurse mache, die Leute kommen ja zu mir von Deutschland, von Südtirol, aus Schweiz, aus der Österreich, ja, aus Dresden, von der Ostsee, von überall aus dem Rheinland, überall kommen sie zu mir, machen mit mir ihre Kurse. Und das ist für mich auch eine Bestätigung, dass meine Arbeit Sinn macht. Anhand meiner Kommentare oder meiner Bewertung auf Google bin ich auch jedes Mal sehr stolz auf mich, dass ich das überhaupt so schaffe als Einzelunternehmer. Denn ich bin wahrscheinlich so ziemlich einer der wenigen, wo wirklich nur davon lebt, ohne nebenher was anderes zu machen. Aber ich muss dafür auch sehr, sehr viel arbeiten. Ich muss wirklich sehr viel arbeiten. Ich habe keine 40-Stunden-Wochen, sondern ich habe viel länger. Ja, und mir bereitet es Freude. Und damit will ich den Podcast diese Woche beenden. Ne? Es kommt ja auch nicht mehr, habt ihr schon mitgekriegt, nicht mehr jede Woche ein Podcast wie letztes Jahr. Ich mache jetzt auch noch einen Videopodcast und ich mache jetzt alle paar Wochen mal einen Audio-Podcast und einmal im Monat einen Videopodcast. Und das könnt ihr euch angucken auf YouTube unter der Blechern Alex und verfolgt mich auf den sozialen Medien unter Instagram und Facebook unter der Blechern Alex. Geht auf meine Webseite www.messerschmiede.bayern. Dort könnt ihr über mich viel als Person erfahren. Ja, ihr könnt meinen Werdegang angucken. Ihr könnt euch verschiedene Sachen angucken, wie meine Kurse ablaufen, wie meine Messer geschmiedet werden. Oder ihr geht direkt auf meinen Shop, shop.messerschmiede.bayern. Dort findet ihr alles, was ich fertige. Und wie gesagt, alles reine Handarbeit. Empfehlt mich weiter. Sprecht über den Pleasure an Alex. Und gehabt euch wohl. Und denkt dran, egal wie schwer es ist, immer einatmen und ausatmen und immer weitermachen und niemals, bitte, niemals den Extremen hingeben. Immer gesunder Menschenverstand einschalten und immer nach dem Motto, was du nicht willst, was man dir tut, das fügst du keinem anderen zu. Und dann bist du ein gerader Mensch mit einem geraden Rückgrat und dann kannst du auch Stolz haben und verkörperst du das auch. Gell? Also bis dahin, gehabt euch wohl, euer Blechern Alex. Macht's gut hier, gell? Tschüssi. Jo, wenn ihr das hört, dann habt ihr diese Folge zu Ende gehört und das freut mich außerordentlich. Bitte empfehlt mich weiter. Meine Webseite ist www.messerschmiede.bayern und auf den sozialen Medien findet ihr mich unter der Blecherne Alex. Bis dahin gilt immer ein- und ausatmen und bis zur nächsten Folge, nächsten Sonntag oder Montag. Euer Blecherne Alex. Ciao.